Wir lesen heute Morgen ein paar schöne Texte über Krishnas Schönheit. Das ist also der vierte Kanto, 24. Kapitel, Text 48. Bitte konzentriert euch. Der Herr ist wegen seines offenen und barmherzigen Lächelns und seines Seitenblicks auf seine Geweihte von unübertrefflicher Schönheit. Sein schwarzes Haar ist lockig und seine Gewänder, die im Winde wehen, ähneln dem fliegenden, safranfarbenen Blütenstaub von Lotusblumen. Seine funkelnden Ohrringe, sein leuchtender Helm, die Armreifen, die Girlande, die Fußglöckchen, der Hüftgürtel und der vielfältige andere Schmuck an seinem Körper vereinigen sich mit dem Muschelhorn, dem Feuerrad, der Keule und der Lotusblume, um die natürliche Schönheit der Kostuba-Perle an seiner Brust zu erhöhen. Erläuterung. Das Wort Prasasitapanga, das sich auf Krishnas Lächeln und den Seitenblick auf seine Geweihten bezieht, lässt sich besonders auf sein Verhalten gegenüber den Gopis anwenden. Krishna ist immer in scherzhafter Stimmung, wenn er die Gefühle des Liebesrasas in den Herzen der Gopis erhöht. Das Muschelhorn, die Keule, das Feuerrad und die Lotusblume können entweder von seinen Händen gehalten werden oder auf seinen Handflächen sichtbar sein. Gemäß der Wissenschaft des Handlesens kennzeichnen die Linien eines Muschelhornes, einer Keule, einer Lotusblume und eines Feuerrades die Handflächen großer Persönlichkeiten und weisen insbesondere auf die höchste Persönlichkeit Gottes hin. Sicherlich ein interessanter Vers für diejenigen, die sich näher mit Krishna beschäftigen und auch mit Krishnas Erweiterung der vierarmigen Form. Hier wird also gesagt, dieses Muschelhorn und die Keule und Lotusblume und all das, was man sonst bei Narayan annimmt, ist auf Krishnas Händen drin. Also das sagen die Kunst, diejenigen, die die Kunst von Krishnas Handlesen, also die Kunst der Handlese, des Handlesens kennen und auf Krishna anwenden. Jetzt lasst uns mehr hören, wie Krishna aussieht. Der Herr besitzt Schultern wie ein Löwe. Ah! Auf diesen Schultern befinden sich Girlanden, Halsketten und Epauletten. Was sind denn Epauletten, bitte? Govinda, du weißt doch alles. Nein? Epauletten? Amrita, du bist doch im Schmuckstück.
Ich denke mal, das ist ein Schmuckstück.
Das denke ich auch. Gut. Der Herr besitzt Schultern wie ein Löwe. Auf diesen Schultern befinden sich Girlanden, Halsketten und Epauletten, die alle ständig glitzern. Außerdem sticht die Schönheit seiner Kostubamani-Perle hervor. Und auf der dunklen Brust des Herrn befinden sich Linien, die Srivatsa genannt werden und Zeichen der Glücksgöttin sind. Das Glitzen dieser Linien übertrifft die Schönheit der goldenen Streifen auf einem Stein zum Prüfen von Gold. Auf diesen Stein wird sehr oft Gold längs gezogen und man sieht dann anhand der Linie, die dieser Stein oder das Gold dort hinterlassen, ob es nun echtes Gold ist oder wie viel Karat da drin ist. Es ist ein Goldprüfstein. So hat Krishna verschiedene. Solch ein Stein hat natürlich verschiedene Linien, die über ihn laufen. So hat auch Krishnas Brust verschiedene goldene Linien, die über sie laufen. In der Tat stellt solche Schönheit ein Stein zum Goldprüfen in den Schatten. Also Krishnas Brust ist schöner. Erläuterung. Das lockige Haar auf den Schultern eines Löwen sieht immer sehr, sehr schön aus. Ähnlich verbanden sich die Schultern des Herrn, die denen eines Löwen glichen, mit der Halskette und den Girlanden, wie auch der Kustuba-Perlenkette, um die Schönheit eines Löwen noch zu übertreffen. Die Brust des Herrn ist von Srivatsa-Linien, dem Zeichen der Glücksgöttin, geprägt. Deshalb übertrifft die Schönheit der Brust des Herrn die eines Steines zum Prüfen von Gold. Der schwarze Kieselstein, an dem man Gold reibt, um seinen Wert zu prüfen, sieht immer sehr schön aus, da ihn goldene Linien schmücken. Und doch übertrifft die Brust des Herrn selbst solch ein Stein an Schönheit. So, Hare Krishna, dies ist sind ein paar schöne Verse, die uns Krishnas außergewöhnliche Schönheit vor Augen führen. Es wurde gesprochen, ich will mal kurz noch durchgehen, von seinem offenen und barmherzigen Lächeln. Krishnas Lächeln ist ein offenes und barmherziges Lächeln. Und es wurde auch gesprochen von Krishnas Art, seine Devotees zu segnen. Krishna segnet seine Devotees, indem er sie anschaut. Dieses Anschauen hat jedoch eine spezielle Qualität. Er schaut sie so von der Seite an. Den Seitenblick des Herrn. Krishnas Augen sind ständig damit beschäftigt, in Bewegung zu sein, weil er sehr viele Devotees anschaut. Und er schenkt ihnen eine Flut von Barmherzigkeit, indem er sie mit seinen Blicken überflutet. Dann wurde von Krishnas verschiedenen, also außergewöhnlichen spirituellen Körper gesprochen, von seinen Handflächen, auf denen eine Keule und auch ein Feuerrad gegenwärtig sind und noch andere wunderschöne Eigenschaften. Und auch von seiner Brust wurde er gesprochen. Es sind verschiedene goldene Linien dort. Diese goldenen Linien sind eigentlich die Personifizierung von Lakshmi Devi. Denn es war Lakshmi, die einst den Wunsch hatte, mit Krishna zusammen zu sein. Da Lakshmi jedoch nicht dem Beispiel von Krishnas liebsten Devotees, den Gopis, folgen wollte, hat Krishna sie nicht so direkt in der Form als Lakshmi angenommen, aber er hat ihr einen Platz gegeben auf seiner Lotusbrust, wo sie jetzt gegenwärtig ist, in Form von Goldlinien. Und auf diese Weise hat sie Gemeinschaft mit Krishna. Dann wurde von Krishnas Schulter gesprochen. Krishnas Schulter ist so schön wie die Schulter eines Löwens. Das heißt sehr stark, sehr powerful, sehr machtvoll. Von Krishnas Haaren wurde gesprochen. Sie sind auch so wie die Haare eines Löwen, eine richtige Löwenmähne. Hare Krishna. Und yes, aber die besondere Schönheit für die Devotees von Krishna, sind immer diese inneren Eigenschaften von Krishna. Damit kommen wir zurück an den Anfang dieser Verse, seine Barmherzigkeit, die er durch sein offenes Lächeln den Devotees schenkt, die also richtig überflutet werden. Es wird oft erzählt in den Schriften, wie Devotees von Krishnas, sagen wir mal, Lächeln angegriffen werden. Also angegriffen, weil alles andere dann flieht. Schüchternheit flieht, wenn dieser Angriff von Krishnas Lächeln kommt. Die Bindung an das Karma flieht, wenn dieser Angriff von Krishnas Lächeln kommt. Und deswegen meditieren die Devotees in dieser Welt, wenn sie versuchen, sich Krishna vorzustellen, sehr oft über das Lächeln Krishnas. Ich persönlich finde das sehr genial. Als Krishna das erste Mal so in der Bhagavad Gita auftritt, ist das ja in einer sehr krisenreichen Situation. Ich meine, Arjuna steht ja kurz vor einem nervlichen Zusammenbruch. Er ist in völliger Verwirrung, er weiß nicht, was er tun kann und hat sich jetzt gerade bei Krishna ausgesprochen. Er ist mitten, steht auf einem Schlachtfeld, wo bald die größte Entscheidungsschlacht über Dharma stattfinden wird, und er ist hin und her geworfen. Das heißt so schön in der Bhagavad Gita, da fing Hrishikesh inmitten der beiden Armeen an zu lächeln. Krishna ist transzendental zu dem Leid und den Kümmernissen dieser materiellen Welt. Und ein Devotee, der sich mit Krishna verbindet durch das Krishna-Bewusstsein, er wird in analoger Weise ebenfalls frei und erhaben über diese Probleme. Ich will mal ein modernes Wort gebrauchen. Er wird souverän. Er steht souverän darüber. Kennt ihr dieses Wort? Souverän. Ich weiß noch, vor ein paar Tagen hatte ich, wann war das? Noch als wir in Berlin waren, hatten wir so ein Erlebnis. Wir saßen so nach Vortrag noch in einem kleinen Zimmer, um mit einigen zu sprechen, persönlich zu sprechen, und da fing plötzlich eines dieser Leute, ein Devoti, so fürchterlich anzugreifen, also so richtig so, wo man wirklich sprachlos war erstmal. Wie konnte das sein? Dieser Devoti hat sich so nice verhalten, hat einfach so sich überhaupt gar nicht angreifen lassen. Er stand einfach darüber und sagt, oh ja, ich hatte versucht, dir eigentlich zu helfen, aber ja. Und man merkte plötzlich, wie diese ganze Kraft, diese emotionalen Kraft, diesen Aufschrei an gestörten Emotionen in der Wüste verlief. Nicht? Weil so ist auch Krishna, steht wirklich da transzendental darüber. Ihm macht es nichts aus, wenn sich die bedingten Seelen ihm nicht zuwenden. Sagen wir mal so. Er wird nicht von dem Leid dieser Welt berührt. Aber zu gleicher Zeit aus seiner Barmherzigkeit, das ist jetzt eine andere Qualität, Krishna hat viele Qualitäten, kümmert er sich unglaublich um die Befreiung der bedingten Seelen. Nicht? Aber er wird nicht betroffen in dem Sinne. Wenn wir uns Krishna zuwenden, ist es immer in unserem eigenen Interesse. Und wenn wir uns von Krishna abwenden, dann ist es auch unser Problem eigentlich. So, diese Zuwendung zu Krishna, darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Sich Krishna zuzuwenden oder diese Begierde in seinem Herzen zu verspüren, bei Krishna Zuflucht zu suchen, ist ein Zeichen für Gesundheit im spirituellen Leben. Die Gesundheit eines Menschen kann man sehr oft daran messen, ob sein Herzschlag regelmäßig kommt und ob es dynamisch da ist, dieser Herzschlag. Denn man weiß, wenn das Herz gesund ist, wird auch die Durchblutung stimmen, dann werden die Organe versorgt werden mit den Dingen, die sie brauchen, also dann ist kein Problem da. Das Symptom eines guten, einer guten Gesundheit oder ein großes, entscheidendes Symptom ist der Herzschlag. So gibt es auch im Krishna-Bewusstsein einen gesunden Herzschlag. Wenn dieser gesunde Herzschlag da ist, dann kann es einem Devoti gut gehen, auch wenn er gewisse Schwierigkeiten in seinem Leben so ganz normal auf seinem Weg durchgehen muss. Aber wenn dieser Herzschlag nicht gesund ist, dann kann der Devotee wahrscheinlich nicht so viel wegstecken. Das ist genau wie in der Gesundheitskunde. Wenn ein Mensch wirklich einen gesunden Herzschlag hat, dann kann er eine Wunde kriegen, dann kann er sich das Bein brechen, dann kann er auch mal eine Infektionskrankheit bekommen, wie Malaria oder diese etwas schwerwiegenden Krankheiten. Aber da, weil sein Herz so gesund ist, kommt er durch und hat ein langes Leben. So ist auch der Herzschlag im spirituellen Leben sehr, sehr wichtig. Wir müssen darauf achten, dass unser Herz gut ausgerichtet ist. Diese gute Ausrichtung des Herzens, dieser gesunde Heartbeat des Herzens, wird vom Prabhupada sehr interessant beschrieben. Ist auch sehr interessant, dass Srila Prabhupada diesen Herzschlag des Krishna-Bewusstseins eigentlich als Grundlage seiner Bewegung sah. Dieser gesunde Herzschlag im Herzen eines Devotees ist die Begierde, die er verspürt, um zu Krishna zu kommen, um mit Krishna eine Beziehung aufzunehmen. Diese Begierde, auch Zuflucht zu finden bei Krishna. Wir haben in Berlin mit vielen Devotees darüber gesprochen, als wir in der Schopenhauerstraße residiert hatten. Haben uns Devotees besucht und es war wirklich ein Thema in den Gesprächen. Wenn ein Devotee wirklich diese Begierde hat, mit Krishna persönlich in Kontakt zu treten, dann sind so viele, sagen wir mal, Probleme für ihn bereits gelöst. Er braucht da gar nicht erst durchzugehen. Weil das Herz, der Herzschlag da ist, bum, 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 diese Begierde, Krishna zu einen Kontakt zu haben, können materielle Probleme ihn eigentlich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Nun, diese Begierde, Krishna zu kommen, hat Srila Prabhupada sozusagen als Grundlage, als die erhaltende Schwingung sozusagen in seine Bewegung reingelegt. Prabhupada hatte auch, als er die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ins Leben rufen wollte, ja nach einem richtigen Wort gesucht, was seine Bewegung kennzeichnen könnte. Wie nennt man das? Was ist das Motto? Wie hier auf der Vedenakademie sind sehr bemüht für unsere Bemühungen in der Zukunft, ein Motto zu finden, mit dem sich auch alle, die in der Vedenakademie mitarbeiten oder die verbunden sind auf die eine oder andere Art und Weise, identifizieren können. Ein Motto, aus dem sie Kraft finden können, was ihnen eine Vision und eine Orientierung geben kann für ihr Leben. Es gibt ein paar Nebenmottos im Krishna-Bewusstsein, zum Beispiel einfach leben und hochdenken. Das ist ein Motto. Oder Prabhupada hatte ein anderes Motto mal gesagt. Reinheit ist die Kraft. Motto. Wenn man merkt, man will Kraft haben, dann denkt man, oh ja, ich sollte ein bisschen reiner in meinem Bewusstsein sein. Was hat er noch so als Motto gesagt? Einheit ist die Kraft. Predigen ist die Essenz. Also, dass wir anderen versuchen zu helfen. Predigen ist die Essenz. Helf mir mal schnell. Wie bitte?
Bücher sind die Basis.
Also wir orientieren uns nach spirituellen Schriften und
Nützlichkeit.
Was nützlich ist, Nützlichkeit ist unser ist im Prinzip. Das sind ein paar Motten.
Motten.
Aber das grundlegende Motto, auf dem all das ruht, das ganze spirituelle Leben, hat er einmal ausgedrückt in einer Vorlesung, von der ich euch gerne einen Auszug vorlesen möchte. Ups, Entschuldigung. Deine Begierde wird dich dahin führen, dass du Krishna sehen wirst. Das ist die einzige Qualifikation. In einem Gedicht hat Rupa Goswami einmal geschrieben, Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yati Kutopi Labhyate. Und dieses Wort Krishna Bewusstsein habe ich aus diesem Vers genommen. Krishna Bhakti Rasa Bhavita, Bhavita heißt eine Gesinnung, eine Stimmung, Matihi. Krishna-Bewusstsein, das ist die Übersetzung aus von diesem Krishna-Bhakti-Rasa-Bhavita-Mati-Vers. Rupa Goswami gibt uns einen Ratschlag. Wenn du irgendwo Krishna-Bewusstsein einkaufen kannst, zögere nicht. Schlag sofort zu, also sagen würden wir im Konto in Deutsch sagen, kauf es sofort ein. Krishna Bhakti Rasa Bhavita. Wo gibt es sowas? Sowas Tolles? Ja, es gibt es. Du kannst es einkaufen. Es gibt eine Bewegung, wo das gepflegt wird. Aber was ist der Preis? Preis für so eine schöne Sache musst du einen Preis bezahlen. Ja. Der Preis ist da. Tatraloliam ekalam. Einfach deine Begierde. Das ist der Preis, den du aufbringen musst. Dann bekommst du Krishna. Krishna ist nicht ein armer Mann. Und der Krishna-Verkäufer, der Krishna-Devoti, ist ebenfalls nicht arm. Er kann Krishna-Bewusstsein oder er kann Krishna für umsonst verkaufen. Und er macht das auch. Du musst ihn es kaufen durch deine Begierde. Das ist nötig. Du magst sagen, oh, Begierde, ich habe Begierde. Oh, it is not so easy. So leicht ist es auch nicht. Diese Begierde kann man nicht durch fromme Aktivitäten erzeugen. Nicht einmal für Millionen von Geburten kann man sie in frommen Aktivitäten erzeugen. Wenn du einfach nur fromm handelst, kannst du dich nicht an Krishna wenden. Diese Begierde wird nicht so leicht erweckt. So, natürlich ist dann die Frage, oder ich will zunächst einmal ein paar Beispiele für Begierde geben. Es gibt Begierde, was Prabhupada sehr oft das Beispiel, was er oft zitiert hat und was auch Chaitanya Mahaprabhu sehr, sehr lieb war, ist das die Entschlossenheit, nach Krishna zu forschen, die Dhruva Maharaj aufgebracht hat. Ihr kennt, glaube ich, alle Dhruva Maharajs Geschichte und ich will sie hier nicht ausführlich erzählen. Nur so viel. Für Dhruva Maharaj war es so wichtig, Krishna zu treffen, dass er seine Prinzenrolle aufgab. Er war der Prinzregent in der Regierung von Uttan Maharaj Uttanapad. Also er wollte das aber nicht. Er wollte Krishna finden. Das war ihm so wichtig, dass er selbst in den tiefen Wald hineinging und sich dort aufhielt und meditierte und Krishna verehrte. Er hatte von Narada Muni eine Anweisung bekommen, hat sich ein kleines Deti von Krishna gebaut, also gemacht mit Erde, also ganz einfach, und hat diesen Deti mit einem Mantra verehrt. Und schließlich hat sich also die Mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Und schließlich, nachdem er wirklich sich ganz dieser Aufgabe gewidmet hatte, ich muss Krishna treffen, ich muss Krishna haben, da hat sich Krishna ihm dann offenbart. Diese Begierde ist sehr wichtig. Um sie uns ein bisschen näher zu bringen, auf einer Ebene, wo wir sie verstehen können mit unseren menschlichen Erfahrungen, hatte Srila Prabhupada einmal das Beispiel eines Kleinkindes gegeben. Wenn ein Kleinkind sich unwohl fühlt, fängt es an zu weinen und zu auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn es dann nicht weggeht, das Problem nicht weggeht, wird es noch intensiver. Dann nimmt es natürlich jeder wahr und versucht es zu beruhigen, auf den Schoß zu nehmen. Aber das Kleinkind wird nicht zufrieden sein, selbst wenn der König kommt und es auf den Schoß nimmt. Es gibt nur einen einzigen Schoß, wo das Leid des Kleinkindes gelöst wird. Dieser Schoß ist der Schoß der Mama, der Mutter. Da kann jeder kommen. Nicht? Also jeder könnte kommen, wenn hier ein Kind jetzt losgeht. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht in den nächsten 2 Minuten. Da könnte ich sogar, ich könnte die Vorlesung unterbrechen und das Kind nehmen. Es wird wahrscheinlich nur noch lauter werden. Dann könnte ich es zu dem hochtalentierten Kinderpfleger Gadadha weiterreichen. Das Kind würde unter Umständen noch lauter werden. Dann könnte ich es zu dem erfahrenen Haushälter Lokabandhu geben. Das Kind würde auch noch... Ne? Und dann schließlich zu Hans Werner. Der Film, das nützt alles nichts. Und dann könnten wir es vielleicht noch geben zu Nrsimha Priya. Es gibt ein Schoß, wo das Kind seine existenziellen Nöte zufriedenstellen kann. Und das ist eben die Mutter. So, die Bodhis lernen von diesem Beispiel. Sie lernen ihre Begierde Krishna gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Es gibt zum Beispiel eine Vaishnava-Schrift, die Instrumente der Vaishnavas beschreibt und lobpreist und die auch das Tanzen, wie man tanzen sollte, richtig illustriert. Der Devotee sollte beim Tanzen seine Hände, wird dort gesagt, nach oben führen. Prabhupada hat uns auch so unterwiesen. Wir sollen beim Tanzen die Hände nach oben tun. Warum? Was ist die Idee? Die Idee ist, genau wie ein Kind seiner Mutter zum Ausdruck bringt, dass die Mutter es bitte aufnehmen möchte, also hochnehmen möchte und tragen möchte, so tut der Devotee Krishna, indem er die Hände nach oben lenkt, zum Ausdruck bringt, Krishna, bitte nimm mich. Das ist also keine, sagen wir mal, exzentrische Stil, die Hände nach oben zu nehmen. Das ist gewünscht in der Vaishnava-Tradition, dass wir Krishna zum Ausdruck bringen, bitte nimm mich. Und dann in der Tradition, wenn Krishna einen jetzt nicht nimmt, dann soll man sich auf den Boden rollen. So wird das wirklich gesagt. Wie ein Kind, was noch nicht die Aufmerksamkeit der Eltern erreicht hat, das schmeißt sich auf den Boden und wie heißt es in Englisch? It throws a tantrum. Ich weiß es nicht, wie man das in Deutsch ist. Es drückt auf die Tube, würde man vielleicht sagen. Nicht so. Natürlich sollten wir das nicht tun, um sagen wir mal, die außergewöhnlichsten von allen Menschen zu sein. Und so Angeber Dinge zu machen. Aber ich will nur sagen, in den Vaishnava-Schriften steht das drin. Das sind empfohlene Anubhavas. Anubhavas heißt der Ausdruck, der überlegte Ausdruck einer spirituellen Gefühlsaufwallung. Ich bin jetzt, also Prabhupada hat nicht uns unterwiesen, jetzt auf den Boden zu rollen. Ich glaube auch nicht, dass viele Devotees so eine ernsthafte Begierde nach Krishna haben. Und wenn man das dann macht, wirkt das also total schlimm und unanziehend. So eine Show, eine eitle Show. Ne? Aber ich glaube, wenn wir tanzen, und viele von uns haben ja oft das Bedürfnis, die Hände nach oben zu tun, das ist ja gut. Das wird empfohlen, um Krishna zu zeigen, Krishna, bitte nimm mich. Ne? Das ist ein Tanzschritt, sozusagen, ein Tanzstil. So, diese Begierde, darauf kommt es mir drauf an, ich möchte gerne zum Zentralpunkt zurückkommen, ist eigentlich das, was Krishna beeindruckt. Wenn ein Devotee diese Begierde kultivieren kann in seinem Leben, erstmal muss man wissen, worauf es drauf ankommt. Okay, Krishna wird beeindruckt durch Begierde. Und dann muss man sich fragen, wie kann ich für mich diese Begierde entwickeln. Ich möchte euch hier etwas sagen von Vishwanath Chakravarti Thakur, was ich persönlich, sagen wir mal, für den Schlüssel halte, den Schlüssel, der wichtig ist für die Beantwortung einer Frage, nämlich der Frage, wie kann ich inspiriert sein im Krishna-Bewusstsein? Viele von uns, die ein bisschen selbstkritisch sich betrachten, haben bestimmt gemerkt, dass die Inspiration so etwas ist, was kommt und geht, was in Wellen da ist. Manchmal ist man sehr inspiriert. Ich glaube, gestern beim Govardhan Puja haben wir alle sehr diese göttliche Gegenwart des Herrn gespürt und hatten eine Inspiration im Herzen gehabt. Und dann kommt es doch wieder, dass man sich mit dem Alltag beschäftigen muss, vielleicht in Beziehung mit Menschen steht, die nicht unbedingt nur erfreulich sind, und wir spüren, wie unsere Inspiration dann weggeht oder, sagen wir mal, nicht in dieser, in dem gleichen Maße vorhanden ist. Und, oder wir merken das, wenn wir unseren Service ausüben. Es gibt Situationen, wo wir wirklich etwas sehr gerne für Krishna tun, sehr fixiert sind und sehr konzentriert sind. Und manchmal merken wir, dass der einfachste Service, das Chanten der unserer Runden, einfach, sagen wir mal, nicht von, wir haben nicht eine richtige Inspiration dabei. Wir verspüren nicht eine Verbindung mit Krishna, während wir chanten. Und deswegen sind wir, tun wir das nur so aus Pflicht heraus, unter großen Schwierigkeiten eigentlich. So diese Inspiration kommt eigentlich her, wenn wir in unserem natürlichen Zustand des Krishna-Bewusstseins sind. Und sie geht immer dann weg, wenn wir mehr und mehr bedeckt sind. Nun, wenn man bedeckt ist, dann hilft eine einfache Meditation oder ein einfacher Weg, in diesen Zustand der Inspiration zu kommen. Du musst dir spirituelle Nahrung zufügen. Seht mal, wie beim Essen. Es gibt diese Situation, ich weiß nicht, ob ihr noch hungrig werdet heutzutage. Also mir passiert das leider noch sehr oft. Also was heißt leider, es macht nichts, aber mir passiert es sehr oft. Ich bin so ein hungriger Typ, dass ich richtig hungrig werde und dann wirklich nicht mehr so recht, also mich nicht gut konzentrieren kann und einfach sage, jetzt müssen wir erstmal für dieses Problem sorgen. Wenn man dann isst, die richtige Speise isst, kommt so ein wohliges Gefühl und all das, was man vorher als problematisch gesehen hat, diese Unruhe, wenn man hungrig ist. Also kennt ihr das, wenn man richtig hungrig ist? Das ist dann weg. Nicht? Diese Unruhe ist weg. So ist es auch für einen Devoti, der in Maya ist oder wenn wir unzufrieden sind und einfach spirituell nicht inspiriert sind, dann müssen wir uns einfach spirituell ernähren. Vishwanath Chakravarti sagt, dass der Devoti in dieser Welt gleichzeitig einen spirituellen und einen materiellen Körper hat. Wenn der Devoti mit seinen Sinnen lediglich materielle Sinnesobjekte wahrnimmt, nährt er seinen materiellen Körper. Wenn der Devoti jedoch spirituelle Sinnesobjekte wahrnimmt, nährt er seinen spirituellen Körper. Er peppelt ihn auf sozusagen. Materielle Sinnesobjekte haben wir genug. Wir gehen nur aus der Tür, dann sehen wir Wälder, Reklamezeichen. In einer Großstadt wie Berlin, also es ist unglaublich, wenn man da so aus dem Dorf reinkommt, da ist alles voll mit Reklame und dieses Angebot und jenes Angebot und Zahnpasta und so weiter. Das sind typisch materielle Sinnesobjekte und die konsumiert der Geist. Ganz selbstverständlich gehen die rein und nähren unseren materiellen Körper, wodurch wir dann ganz natürlich Appetit auf materielle Dinge bekommen. Wenn wir jedoch den Körper nach unserer Fähigkeit, das ist sehr wichtig, nach unserer Fähigkeit spirituell nähern, unseren spirituellen Körper, indem wir die Deities anschauen. Gestern kam eine zu Krishna geopferte Blume vorbei. Dann, wenn man dann bewusst schnuppert, oder wenn vom Altar das Wasser kommt und wir unseren physischen Körper öffnen, um das spirituelle Wasser aufzufangen, platsch. Es ist sehr gut. Es nährt unseren spirituellen Körper. Wird richtig so gesagt. Also das ist nicht, sollte uns richtig öffnen für die spirituelle Nahrung. Und wenn wir in der Vorlesung etwas hören, was uns inspiriert und vielleicht sogar von uns angewandt werden könnte, nicht, dann öffnen wir uns dafür und lassen uns den spirituellen Körper nähren. Wenn wir etwas über Krishna direkt hören, öffnen wir uns dafür. Und nach einer gewissen Zeit wird diese spirituelle Nahrung für den Durchbruch sorgen, sodass wir wirklich Taste haben. Deswegen sagt Vishwanath Chakravarti zu den Devotees: Devotees, bleibt nicht spirituell hungrig. Die meisten von uns, die essen genügend Getreide und so weiter, aber wir hören nicht regelmäßig über die Spiele von Krishna und Chaitanya Mahaprabhu und sind dann spirituell einfach hungrig, unruhig, abgelenkt, auf der sozialen Ebene. Wir vermischen dann Krishna-Bewusstsein mit einem Freundesclub. Und wenn das dann nicht mal so klappt, dann sind wir ganz fertig und haben vergessen, dass es darum geht, Zuflucht bei Krishna zu suchen und mit Krishna sich zu verbinden. So, diese spirituelle Nahrung ist sehr, sehr wichtig. Ist ganz, ganz wichtig. Es gab mal einen Devotee, er hieß Shivananda Sena, der seinen kleinen Sohn einmal zu Chaitanya Mahaprabhu brachte, um den Sohn Chaitanya Mahaprabhu vorzustellen. Und der kleine Sohn war nur so zweijährig, konnte gerade mal krabbeln oder ein bisschen gehen auch. Mit 2 Jahren geht man schon, oder?
Mit einem
geht man schon. Er war also jünger, er war so im Krabbelalter. Und er kam dann zu Chaitanya Mahaprabhu. Und als er zu Chaitanya Mahaprabhu krabbelte, sein Vater hatte ihn so hingelegt, dachte er, das ist mein kleiner Sohn. Oh, sagte Chaitanya Mahaprabhu, er soll Puridas heißen. Und dann nahm Chaitanya Mahaprabhu seinen Lotusfuß mit seiner Lotuszehe und gab sie dem Puridas in den Mund, der ganz begeistert auf der Zehe rumlutschte, wie das kleine Kinder machen. So, dieser Puridas kam, als er zwischen 6 und 7 Jahre alt war, mit Shivananda wieder zurück zu Chaitanya Mahaprabhu. Es war ein sehr außergewöhnliches Treffen. Chaitanya Mahaprabhu erkannte den Kleinen, der jetzt gewachsen war, und sagte zu ihm: O Puridas, chante Hare Krishna. Aber Puridas stand da und öffnete die Lippen nicht. Chaitanya Mahaprabhu schaut ihn erstaunt an und schaut dann seine Devotees an und sagte: Ich habe die ganze Welt zum Chanten gebracht, außer Puridas. Daraufhin sagte Swarup Damodar: Mein lieber Herr, Puridas chantet nicht, weil er das Mantra, das Hare Krishna Mantra, als zu vertraulich ansieht. Er denkt, du hast ihm, als du ihm deine Lotuszehe in den Mund gesteckt hast, du hast ihn eingeweiht ins Chanten der heiligen Namen, weil du ja Krishna bist und deine Lotuszehe ist auch Krishna und hat jetzt, so ist Krishna auf seine Zunge gekommen. Und deswegen will er jetzt sein Mantra, den er in der heiligen Einweihung gekriegt hat, nicht preisgeben und an die ganze Welt ausposaunen. So sieht das der Puri das. Chaitanya Mahaprabhu, frag ihn was anderes über Krishna, sagte Chaitanya Mahaprabhu, und du wirst sehen, dass dieser Puridas ein außergewöhnlicher Puridas ist. Daraufhin sagte Lord Chaitanya, rezitiere, o Puridas, rezitiere. Und der Puridas fing sofort an, einen wunderschönen Schlucker, den ich euch leider nicht sagen kann, weil ich immer das so leicht vergesse, über Krishna zu sagen. Er verglich dort Krishna mit einem Smaragd, dem Indranila Smaragd. Das ist ein so bläulich funkelnden Smaragd. Und sprach von Krishnas transzendentalen Aktivitäten, Spielen mit den Gopis. Und hatte also ein unglaublich schönes, spontan auf der Stelle komponiertes Gedicht über Krishna rezitiert. Denn er hatte tatsächlich diese Ermächtigung bekommen von Chaitanya Mahaprabhu. Er hatte die heilige Einweihung bekommen und yes, er war völlig Krishna bewusst. Er chantete, aber für sich, nicht für die Welt. So. Ich erzähle euch diese Geschichte als ein Beispiel für den Kontakt mit spirituellen Sinnesobjekten. In diesem Fall die Lotus-Zehe von Chaitanya Mahaprabhu. Das hat ihn, diesen kleinen Jungen, zu einer völlig großen spirituellen Persönlichkeit ausgebracht. Chaitanya Mahaprabhu hat ihn bei diesem Treffen dann umgetauft. Er hat gesagt, also du bist der größte Dichter, dein Name soll jetzt sein Kavi Kanapur. Und als Kavi Kanapur hat er schöne Werke verfasst, zum Beispiel das Chaitanya Chandrodaya Natakam, ein Drama über Chaitanya Mahaprabhus unglaublichen Spiele. In diesem Drama hat Kavi Kanapur später geschrieben, wie man Krishna bewusst werden kann. Er hatte gesagt, es gibt zwei Dinge, die einem Devotee helfen, um Krishna bewusst zu werden. Erstmal die Barmherzigkeit Krishnas, das ist der erste, ganz wichtige Aspekt. Und das zweite ist, dass der Devotee seine Anhaftung an Devotees vergrößert. Dadurch, wenn der Devotee in seinem Herzen Anhaftung für Krishna verspürt, kann er Krishna bewusst werden. Yes. So, ich möchte jetzt zum Hauptpunkt noch einmal zurückgehen und dann die Vorlesung ihrem Ende entgegenführen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, heute Morgen, das ist die zentrale Aussage, euch zu bemühen, den Punkt in dem spirituellen Leben zu verstehen und euch zu bemühen, nämlich, dass es darum geht, die Begierde für Krishna anzusteigen im Herzen. So macht man Fortschritte. Ein Devotees Fortschritt wird wirklich daran gemessen, inwiefern er Begierde in seinem Herzen verspürt, mit Krishna in Kontakt zu sein. So könnt ihr auch euren eigenen Fortschritt messen. Wenn diese Begierde aus dem Herzen weggeht und stattdessen höchstwahrscheinlich eine Begierde für andere Dinge eintritt, also soziale Ebene oder Absicherung oder Ruhm oder die vielen Erfolge, die man so machen kann, auch als Hare Krishna Devotee, dann werdet ihr sehen, dass euer Herzschlag noch nicht richtig ist. Und das ist, sollte man zur Kenntnis nehmen. Wenn das Herz nicht richtig schlägt, wenn da eine Herzrhythmusstörung ist, dann sollte man sofort da was machen. Da gibt es Übungen, die man machen kann auf der körperlichen Ebene. So, wenn wir merken, unsere Begierde ist nicht mehr so da im Herzen, dann werden wir bald große Schwierigkeiten bekommen in unserem spirituellen Leben. Es ist sehr wichtig, nachzuschauen, dass man seine spirituelle Nahrung vergrößert. Wenn es darum geht, die spirituelle Nahrung zu vergrößern, muss man sehen, wo man gerade ist. Ein Mensch, der, sagen wir mal, keinen Geschmack für Krishna hat, keine Begierde für Krishna hat, darüber spricht Vishwanath Chakravarti Thakur auch, kann jetzt nicht plötzlich eine Riesendosis Krishna-bewusster Aktivitäten ausführen. Dann wird genau das Gegenteil passieren. Vishwanath Chakravarti Thakur gibt das Beispiel von einem guten Mahl mit Sweetreis und Butter und Ghee und so weiter. Das schmeckt sehr schön, aber nicht für einen Fieberkranken. So, wenn ein Mensch fieberkrank ist, kann er nicht sich vorstellen, den ganzen Tag Hare Krishna zu chanten. Das geht einfach nicht für ihn. Er würde gelangweilt sein, gestört werden und so weiter und so fort. Was so ein Mensch dann tut, um wieder normal zu essen, ist, dass er Schonkost zu sich nimmt. Gedünstetes Gemüse, gedünstete Erbsen ist gut, nicht? Und leicht verdauliches, vielleicht ein bisschen Spaghettis, und nicht gleich die heavy deep fried Sabjis, nicht? Und so weiter. Nicht so viel Shrikant vielleicht, nicht? Also eine Schonkost nimmt er. So, wenn wir merken, unser spiritueller Geschmack, unsere Begierde ist nicht da, brauchen wir eine Schonkost. Nicht, dass wir gleich anfangen, ab heute chante ich 64 Runden. Das ist nicht empfohlen von den Acharyas. Doch irgendwie, oder auch anders, also irgendwie, es ist sehr wichtig für einen Devotee, einen Begierdetest zu machen. Wenn ihr heute mal ein bisschen Zeit habt und euch nicht gleich überführt führt, wenn es ein anderer sieht, versucht mal euren Pulsschlag zu erörtern, herauszufinden. Wie viel Begierde habt ihr eigentlich, nach Krishna zu kommen? Aber tut das einfach mal im stillen Kämmerlein. Wir haben hier auch Räume, die nicht so übervölkert sind, in der Vedenakademie, und versucht einfach mal diesen Begierdetest zu machen. Und wenn ihr merkt, ach Mensch, mir geht's um so viele Dinge, ich bin so abgelenkt, dann ist es der Zeitpunkt, dass man sich ernsthaft Gedanken darüber macht, wie wir mit spiritueller Schonkost anfangen, unseren spirituellen Körper zu nähren auf unsere Weise und weiter. Einmal wurde Prabhupada gefragt, was ist denn genau das Ergebnis, wenn man chantet? Prabhupada hätte das jetzt auf ganz unterschiedlichen Levels beantworten können, aber diesmal traf er die Wahl zu sagen, man will mehr chanten. Das passiert, wenn man Schonkost nimmt. Man wird gesund und dann kann man wieder, also wann gibt's jetzt Prasadam und was sind die Höhepunkte auf dem Teller, und dann ist man interessiert. Sonst sagt man, ach, nicht so wichtig, und na, ich kann bei Weinsprasadam geben, ja, vielleicht mal was am Abend, was Kleines, nicht? Und dann ist man nicht gesund. So sollten wir auch beim Krishna-Bewusstsein sein. Aber wir sollten uns fragen, wann kann ich mit Tränen in den Augen deine heiligen Namen chanten? Das sollten wir fragen. Dann haben wir einen guten Appetit. Dann stimmt der Herzschlag. Und wenn wir merken, ach, jetzt noch die Runden zu beenden, mal sehen, vielleicht mache ich morgen 16 Runden. Heute ist so und so viel los. Dann müssen wir sehen, oh ja, okay, der Puls ist so, wie er ist. Man soll da auch nicht panisch werden. Das ist um Gottes Willen nicht panisch werden, sondern dann einfach anfangen, oh ja, jetzt muss ich mal ein bisschen meine Intelligenz anstrecken, wie ich den Geschmack wieder kriege. Ne? Und dann mal ein bisschen intelligent daran gehen, an mein spirituelles Leben. Ich habe mich einmal erinnert, Devamitaswami hat, den ich als einen sehr, sagen wir mal, pointierten Lecturegeber ansehe in der Hare Krishna Bewegung, hat einmal gesagt, ISKCON ist höchst unzuverlässig, und Krishna ist höchst zuverlässig. so gesagt. Und ich fand, ich merkte, wie plötzlich 70% in der Zuhörerschaft sich enttäuscht angucken. Was? Ich bin doch gekommen, um eine zuverlässige Gesellschaft zu haben. Natürlich ist es unsere Aufgabe, die Bewegung zu dem zu machen, zu dem sie Prabhupada vorgesehen hat. Aber lasst uns nicht keine Illusion haben. Seitdem es die Vaishnava-Geschichte gibt, gibt es Auf und Abs in der Vaishnava-Geschichte. Wer sich für die Geschichte interessieren kann, kann das nachlesen in entsprechenden Dokumentationen. Es gibt in dieser Welt wirklich nur einen Halt, und das ist Krishna. Dazu sind wir in dieser Welt, damit wir das wieder lernen können. Sonst wären wir ja in der spirituellen Welt, wo es die ideale Gesellschaft gibt, von den ganz und gar von Krishna berauschten Vaishnavas, den Devotees, die Liebe in ihrem Herzen haben. Das sollen wir hier lernen in der Welt, dass es eben nur um Krishna geht. Und dann qualifizieren wir uns für den Eintritt in die spirituelle Welt. Gut, das war eine typische Sachinanda Swami Vorlesung, wie diejenigen, die meine Vorlesung manchmal hören, schon gemerkt haben. Ich dachte, ich spreche über diese Dinge, weil wir leben im Kartik-Monat, da darf man ruhig so direkt über Krishna predigen. Das ist der Monat dazu. Prabhupada sagte zu dieser Begierigkeit. Seh einfach nach, wie begierig bist du denn? Diese Begierde ist gewünscht. Dann kannst du Gott sehen. Entweder du wirst lustvoll auf Krishna oder ein Dieb oder ein Mörderer, was immer. Irgendwie entwickle deine Begierde. Ich muss Krishna sehen. Dann wird Krishna gesehen werden. Ich weiß, einige von uns, die in weltlicher Moral drin sind, fragen, was war das jetzt eben? Ihr könnt das im Tape nochmal nachspielen, ich werde es nicht wiederholen, weil es geht wirklich nicht darum, sondern es geht um die Begierde. Und Prabhupada erzählt dann eine Geschichte. In diesem Zusammenhang gibt es eine Geschichte. Es ist sehr instruktiv, diese Geschichte zu hören. Es gab einmal einen professionellen Vortrager des Bhagavatams, und er beschrieb Krishna, dass er so schön geschmückt war mit Juwelen, dass Mutter Yashoda ihn geschickt hatte, um die Kühe im Wald zu hüten. Nun, in seiner Vorlesung von diesem Vortraggeber gab es auch einen Dieb. Der Dieb dachte, warum nicht einfach nach Vrindavan gehen und diesen Jungen ausräubern? Er ist allein im Wald mit so vielen wertvollen Juwelen. Ich kann dorthin gehen und das Kind fangen und ihm alle Juwelen abknüpfen. Das war seine Absicht. Ihm war es sehr ernst. Ich muss diesen Knaben finden. Dann werde ich in einer Nacht zum Millionär werden. So viel Juwelen. Er ging also dorthin. Seine Qualifikation, die er mitbrachte, war, ich muss Krishna sehen. Ich muss Krishna sehen. Diese Sorgen, diese Begierden machten es möglich, dass er in Vrindavan Krishna sah. Er sah Krishna genau so, wie ihm der Bhagavatam-Vortragende das gesagt hatte. Als er Krishna sah, sagte er, oh, you are so nice boy, Krishna. Er begann also Krishna zu schmeicheln. Er dachte sich, wenn ich ihn schmeichle, werde ich ihm die Juwelen abnehmen. Dann schließlich kam er zu seinem Punkt. Darf ich einige von deinen Ornamenten nehmen? Du bist ja so reich. Krishna antwortete, no. Meine Mutter wird zornig werden, wenn sie sieht, dass ich nicht meine Juwelen alle mitbringe. Ich kann es leider nicht geben. Prabhupada lachte. Na, Krishna war ein Kind. So wurde der Dieb also begieriger und immer begieriger nach Krishna. Und dann Durch Krishnas Gemeinschaft wurde er allmählich geläutert. Und zum Schluss sagte Krishna, all right, du kannst dir die Juwelen nehmen. Dann wurde er ein Devotee. Durch Krishnas Gemeinschaft. Und darum geht es. In der Begierde wird Gemeinschaft erzeugt. Wenn ich begierig bin, einen neuen Film zu sehen oder einen neuen, was weiß ich, ein neues Hemd. Ich glaube, Lokabandhu, obwohl du hast ein neues Hemd an, das sieht so, was? Sieht unglaublich gut aus. Das ist mir sofort aufgefallen. Dann, wenn das im Geiste drin ist, so eine Begierde, dann hat man schon Kontakt hergestellt. Dann ist man schon bei der Sache. Dann ist das schon in deinem Geist. Durch Begierde oder sexuelle Begierde bist du schon geistig mittendrin in dieser Tätigkeit. Wenn du Begierde in deinem Herzen verspürst, hast du eine bestimmte Bhava, das ist eine Gemütseinstellung, und du bist mit diesen Sachen in Verbindung. Das ist einfach da. Deswegen wird gesagt, wenn wir hören, wir sollen keine Gemeinschaft mit materialistischen Menschen haben, dann wird vom Bhaktivinoda Thakur das klargestellt. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Leuten zusammengehen können, dass wir, so wie wir in der Stadt sind, sagen, ja, und rauslaufen aus der Stadt. Ne? Nein, Gemeinschaft findet erst dann statt, wenn du eben eine Absicht hast, eine Begierde, da ein Motiv, da was rauszuziehen. Wenn dich das auf gewisse Weise, wenn du da durchgehst und es lässt dich sozusagen kalt, du bist nicht, oh, habe ich das Kind aufgeweckt? Hallibol, no problem, water. So, wenn du nicht berührt bist davon und keine Wünsche diesbezüglich hast, dann kannst du durch alles Mögliche hindurchgehen. Dann kannst du auf diesen wir hatten diese eine Zeit lang jeden Sommer auf was weiß ich wie viel Open Air Festivals, und das war gerade in der Zeit, wo alle nackt kamen. Und du, no problem, wenn du keine Wünsche diesbezüglich hast, aber du machst weit entfernt sein von den Sinnesobjekten und Wünsche haben, dann bist du direkt mit ihnen verbunden. Das ist direkt im Herz. Das ist in deinem intimsten Bereich, ist das im Herzen, ist das gegenwärtig. Also hier in diesem Bereich, da müssen wir Krishna drin haben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Krishna das Leben eines Devotees so einrichtet und ihm seine bestimmten Entwicklungsschritte vorsetzt, damit der Devotee irgendwann mal sagen kann, Krishna, ich gebe jetzt alles andere auf, ich gebe mich jetzt dir hin. Ich merke, dass in meinem Leben habe ich gerade etwas, was ich total unangenehm finde. Also schlimmer ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, außer ist noch, was ich da durchgehen muss in der nächsten Zeit, ist schlimmer als der Tod für mich. Und ich merke jetzt plötzlich, während ich mich damit auseinandersetze, für euch, ihr würdet lachen, es ist nicht so schlimm, aber für mich ist es sehr schlimm, merke ich plötzlich, dass ich sage, ach, ich habe keine andere Zuflucht, ich komme da nicht durch. Durch dieses enge Öhr komme ich nicht durch, wenn ich nicht einfach mich bei Krishna zu seinen Lotusfüßen ergebe und einfach Krishna demütig um Hilfe bitte, mir beizustehen und da durchzugehen. Das ist sehr, das merkt man. Und so wie man diesen inneren Schritt gemacht hat, Krishna, ist man beruhigt. Das ist die Form, in die uns Krishna haben will. Devotees, die einfach begierig sind nach ihm, die einfach Zuflucht zu suchen bei ihm. Und das wird die Stärke oder die Schwäche der Hare Krishna Bewegung ausmachen. Stark, wenn wir solche Devotees haben, und schwach, wenn die Devotees, ja, ach ja, das ist so ein sentimentales Zeug, das betrifft mich nicht. Und da so mit umgehen. Hare Krishna. Gut, dann bin ich an ein Ende gekommen. Wir werden leider keine Fragen beantworten können. Oh ja, weil wir einen intensiven Tag mit Treffen haben. Aber ich glaube, es ist einfach. Ich bin gebeten worden von den Devotees in Goloka Dham, eine kleine Ankündigung zu machen. Wir haben schon viele Jahre immer über den Jahresausklang oder den Wechsel ins neue Jahr haben wir uns versammelt in Goloka Dham und eine Sangha Mela gemacht. Mela heißt ein Fest, Sangha heißt Gemeinschaft. Sehr oft haben die Devotees, die dabei waren, gemerkt, dass es ein Ort ist, wo viel Inspiration geschaffen wird und viel Kraft. Nicht? Und ich möchte euch alle ganz herzlich einladen, zu der Sangha Mela zu kommen. Oder, wenn ihr nicht selber kommen könnt, Devotees, die nach Nektar suchen, darauf hinzuweisen, dass es so etwas gibt. Da ist auch natürlicherweise so eine Energie, dass man das nächste Jahr ein bisschen plant und ein bisschen Schwung nimmt sozusagen auf eine Neuentwicklung in seinem Leben oder im Krishna-Bewusstsein. Das ist so, sagen wir mal, diese Energie ist um uns herum versammelt. Ihr wisst, wie viele Menschen zu dieser Zeit sich Pläne machen, und um ihr Leben in eine bessere Richtung zu steuern. Hier ist genau aufgeführt, was alles läuft. Es gibt sogar einen Paki-Yoga-Kurs. Und Lila- und Bhajan-Abende gibt es. Musikseminare, Seminar mit dem Kunya Bihari Prabhu, wie lebt ein echter Brahmana? Ram Gopal ist auch vertreten, Bhakti-Yoga im Alltag. Toll, alles ist da. Und vor allem Sangha. Gadadha ist auch da. Lila- und Bhajan-Abende, toll. Bestimmt ein Höhepunkt für viele von euch. Und so weiter. Hare Krishna. So, wir machen es so, dass die interessiert sind, können sich das gerne wegnehmen. Ich tue es am besten hier hin. Oder bist du das? Könnt euch...
Wir hängen es auch am Schmeißenbrett
auf. Ja, ja. Und bitte sagt den Devotees Bescheid. Wir wollen so richtig ein schönes Fest machen, dass viele da sind und wir mal auch starke Kirtans haben mit starker Devotee-Präsenz. Dann kann man richtig auch entsprechend Kirtan machen. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr kamt. Ein Großteil unserer Besucher sind schon gestern weitergegangen. Seid noch da. Ja, es ist immer schön, diese Vaishnava-Feste zu feiern. Auch vielen Dank an die Devotees, die unter Marias Führung, glaube ich, dieses tolle Arrangement gemacht haben mit dem Krishna, der da den Govardhanberg getragen hat. War richtig. Ich will ein Bild mitnehmen nach Vrindavan, dass die Fritz Spaß ist, dass man sieht. Germany. Germany Technology. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Adi Adi Bo.